Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Während ich hier gerade noch stehe und alle Knöpfe fertig mache, einen ganz lieben Gruß auch von meiner Frau, weil wie ihr wisst, Kinder haben immer das beste Timing. Und heute Nacht haben sich zwei unserer Kinder gedacht, so ein Infekt wäre doch eigentlich was ganz Praktisches. Und so mögt ihr verzeihen, dass Anneliese sich da gerade zu Hause um die zwei kümmert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ja, ihr seht Europa. Für die, die Europa nicht kennen, auch wenn sie hier wohnen, Europa ist ganz schön groß, 10,4 Millionen Quadratkilometer. Und es wohnen hier, so auf europäischem Boden, 839 Millionen Menschen. Das ist schon ganz schön viel, ja, so circa 10-mal so viel wie in Deutschland alleine. Aber laut der neuesten Studien, in dem Fall jetzt vom Lausanne Movement von 2004, haben wir nur so 2,9% bekennende gläubige Christen. Jetzt sagt ihr, ach, wir haben doch so viele Katholiken und so viele Evangelische und so viele Freievangelische. Ja, Moment, es gibt einen Unterschied zwischen Kulturchrist und wirklich eine Beziehung zu Gott zu haben. Ob die Statistik 1:1 wirklich das darstellt, was die Realität ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt einen klaren Trend, in welche Richtung es geht. Und genau deswegen braucht es Mission in Europa. Und drum gibt es Word of Life auch hier in Europa. Wort des Lebens kennt ihr hier vielleicht aus Deutschland vom Starnberger See. Köris, Halver, Dünenhof. Ich kann weitermachen. Ihr merkt, da ist schon ganz schön viel los. Und allein 2024 hatten wir 433 Missionare und Mitarbeiter in 18 Ländern. 3 Bibelschulen, 5 Jüngerschaftsprogramme, 16.530 Menschen auf Freizeiten und 57.869 Menschen bei Events. Also ihr merkt, da ist schon ganz schön was los. Und da ist schon ganz schön was los und trotzdem sehen wir, wie sich Word of Life seit 2019 entwickelt hat. Wir haben 173 neue Missionare, 3 neue Länder in Europa, 1 neue Bibelschule, 3 neue Jüngerschaftsprogramme. Wir haben 14 länderübergreifende Projekte und trotzdem haben wir 5 Missionare weniger, die sich um das große ganze Europa kümmern. Jetzt sitzt du da und hast einen Job, der normal ist. Daran ist nichts falsch, das ist was ganz Tolles. Aber wisst ihr, ich bin geboren in Mission. Ich bin damit groß geworden. Für mich ist es ganz normal zu verstehen, wie es bei Missionaren zu Hause aussieht, wenn die Tür zu ist und alle Gäste weg sind. Und darum will ich euch einfach mal kurz mit reinnehmen, was so ein Missionar erlebt. Was beim Missionar so los ist. Und vielleicht könnt ihr euch mit vielem da auch identifizieren, vielleicht nicht. Ich kann auch gerne noch zu 2, 3 Sachen was sagen. Missionar investiert viel Zeit, weil normalerweise ein Missionar das mit Herzblut macht, ist das nicht nur die 40-Stunden-Woche, sondern du lebst auf dem Gelände, du bist da, du siehst da eine Not, du willst da was machen. Hat viele Projekte für viele Menschen, braucht dabei viel Kreativität, hat viel Leistungsdruck, viele Hindernisse, viele Vorträge und bringt viel Einsatz. Jetzt sagst du, es klingt 1:1 nach mir in meinem Bürojob. Ich verstehe dich, wirklich, alles gut. Ich will gar nicht sagen, dass du das nicht kennst. Aber jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, was los ist. Weil ein Missionar ist oft so das Schweizer Taschenmesser. In deinem Betrieb gibt es jemanden, der ist für den Aktenordner zuständig und du bist für den Aktenordner zuständig. Ich weiß, ich habe es jetzt viel zu simpel gemacht. Ich weiß, es läuft anders. Aber nur um das mal zu greifen. Ein Missionar, der muss irgendwie überall funktionieren. Der kann nicht nur vorne auf der Bühne stehen und dann geht er wieder in sein Büro und bereitet die nächste Bibelarbeit vor. Nein, der muss dann auch sich um die Freizeitler kümmern, wenn die so beim Essen sind. Der darf dann Leute zu sich nach Hause einladen, um die Arbeit vorzustellen. Geht in Gemeinden. Und jetzt werdet ihr staunen. Ja, tatsächlich, Missionare arbeiten auch ganz viel mit ihren Händen. Weil wie macht man denn so ein Gelände sauber? Wie entsteht denn, dass das Gras gemäht ist und was weiß ich? Und wenn dann jemand ausfällt in schon einem knappen Feld, dann bist du auf einmal überall dabei. Wer erstellt denn so ein Freizeitkonzept? Gibt es das so in einem Buch zu kaufen? Ja, bestimmt, gibt es auch, aber es passt halt nicht immer. Das heißt, all diese Sachen müssen irgendwie gemacht werden. Und ja, ihr habt es gemerkt, ich habe Finanzbuchhaltung, Gäste, Betrieb, Küche, all diese Themen noch gar nicht genannt. Und wir haben sehr viele Missionare, die mehrere Sachen gleichzeitig auch machen. Drum ist da einfach was ganz Tolles, dass man viel machen darf, was unterschiedlich ist und es immer aufregend bleibt, aber es kann auch schon ganz schön viel werden, wie ihr es vielleicht schon vorne seht. Und genau in dem Bereich Fürsorge für Missionare, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch, das klassische Wort in der Mission ist Missionary Care. Fürsorge für Missionare, das ist das, was Annelie und ich jetzt bei WDL für diese 433 Mitarbeiter und Missionare und die Neuen und ihre Familien. Und ihr merkt, das ist schon ganz schön viel. Wir sind da zum Glück nicht ganz alleine, aber da ist auf jeden Fall noch viel Bedarf an Hilfe. Und was machen wir jetzt in dieser Fürsorge für Missionare? Damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich euch zwei tolle Begriffe mitgebracht, die wir alle lieben. Wir lieben den TÜV, wir Deutschen, wir können gar nicht ein Gerät benutzen, wenn da nicht der TÜV es zertifiziert hat. Und Hilfe. Aber was meine ich jetzt damit? Wir bieten Hilfe und den TÜV für Missionare. Mit der Hilfe meine ich, wir sind da, indem wir einfach mal zuhören. Jetzt sagt ihr, ja gut, zuhören, das kann doch jeder. Ja, kann jeder, aber wenn ihr aus einem Land in ein fremdes Land gezogen seid und da verantwortlich für alle seid, dann habt ihr es manchmal schwer, einen Ansprechpartner zu finden, der einfach mal zuhören kann und ihr den Eindruck habt, er versteht euch. Wir investieren uns auch ganz bewusst in Missionare, um ihnen zu helfen, vor Ort wirklich klarzukommen. Ja, wir lieben Missionare. Ich weiß, wir Christen lieben, das kennen wir schon, also muss ich es eigentlich gar nicht groß erklären. Nee, wisst ihr, hören und investieren ist eine Sache, aber lieben, wirklich für den anderen da zu sein, ein Herz für den anderen zu haben und sich zu investieren und auch tausendmal zu hören, dass das gerade schlecht ist, das ist nicht so einfach. Da braucht es Liebe auch von unserer Seite. Wir versuchen zu fördern, indem wir sie auch weiterbilden, indem wir ihnen zur Seite stehen, ihnen hilfreiche Tipps geben. Und ein Punkt, der uns auch wichtig ist, wir versuchen und wollen helfen, ihnen auch Erholung zu bieten. Das zur Hilfe. Aber was ist jetzt der TÜV? Wisst ihr, wenn man als Missionar irgendwo hingehen soll, wenn man neu anfängt und dann nichts hat, woran man sich festhalten kann, wie was funktioniert, dann ist es ganz schön schwer. Und genau dafür bieten wir diese Hilfe mit dem TÜV. Wir tragen sie auf diesen Prozess in das Land. Wir überblicken so ein bisschen, was da läuft und helfen ihnen dabei, das ganze Thema auch zu überblicken. Und durch die Kompetenz, die wir auch haben, durch die jahrelange Erfahrung und durch das, was wir auch erlebt haben und durch die Menschen, die bei WDL arbeiten, können wir auch verstehen, was sie gerade für Herausforderungen haben. Ihr seht im Hintergrund meine Frau und mich. Und für die, die uns als gesamte Familie noch nicht kennen, ganz oben ist nicht dem Alter nach Hayley, Mats, Emily und unsere Ellie, die jetzt im Dezember geboren ist. Was machen wir denn jetzt gerade? Es ist gut, dass ihr jetzt alle nach vorne schaut. Fotos sind immer klasse. Das, was wir jetzt gerade am meisten machen, ist der sogenannte Freundeskreisaufbau. Ja, ich weiß, Freunde sind immer was Tolles. Es geht nicht um Facebook-Freunde. Es geht nicht darum, dass wir immer Spaß haben mit Leuten. Nein, es geht ganz konkret darum, Partner zu finden, die für die Arbeit beten, die die Arbeit finanziell unterstützen, weil WDL, auch WDL Europa, ist ein Spendenwerk. Es ist ein eingetragener Verein, wo man auch eine Spendenquittung bekommt. Dann, wie sieht unsere Arbeit aus? Wir entwickeln Konzepte und machen auch eine Struktur für die Gesamteuropa-Arbeit, weil dieses ganze Thema Missionsfürsorge, das gab es bis vor wenigen Jahren gar nicht hier in Europa. Da muss erst was passieren, da muss was losgehen. Wir betreuen aktuelle und zukünftige Missionare, ganz praktisch. Wir hatten, ich hatte jetzt gerade am Freitag auch, war ich bei einem Bewerbungsgespräch dabei, über Zoom für jemanden, der nach Argentinien geht, in seinem freiwilligen Auslandsjahr. Das passiert auch bei uns. Dann gibt es Einzelprojekte und dann seht ihr hier das Wort Standortsuche. Ja, WDL Europa ist ein Verein und der wird immer größer und da ist es wichtig, dass wir auch irgendwo eine Zentrale haben, wo wir zusammenarbeiten können und wo wir uns um so viele Länder und Menschen kümmern können. Und das ist so ein Thema, das steht auch in mittelfristiger, langfristiger Zukunft einfach vor uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn du ein Teil unseres Teams werden würdest und wir gemeinsam Gottes Auftrag umsetzen, Missionen und Missionare zu unterstützen und dadurch Europa für Jesus zu gewinnen. Betet für uns, unterstützt uns finanziell oder auch gerne beides. Wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, hast du, die meisten von euch wenigstens, meine Telefonnummer oder du kommst einfach nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Ich kann euch da gerne beiseite stehen und zeigen, wie man unseren Rundbrief bekommt, wie man an all diese Themen kommt. Mission ist unendlich wichtig. Ihr habt diese Themen gesehen und ich könnte euch unfassbar viel erzählen noch von der Arbeit. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte euch eine Sache erzählen, auf die man vielleicht nicht so kommt. Ihr habt es mitbekommen, dadurch, dass ich hier auch mal ein Zeugnis darüber gegeben habe. Wir hatten letztes Jahr im Oktober, hatten wir in Tschechien eine extra Zeit, wo wir uns in die ganzen Leiter der Standorte investiert haben. Die haben wir eingeladen für ein Wochenende in ein Hotel und haben ihnen nicht nur Zeit gegeben, mal rauszukommen, sondern Zeit in Gemeinschaft gegeben. Weil wisst ihr, wenn man da so oben als Leiter alleine in einem Land alleine steht, dann fühlt man sich manchmal allein und denkt, ich bin der Einzige, der sowas macht. Dann ist es toll, mal mit anderen Leuten darüber zu reden. Und nicht nur das, es gab da wirklich unfassbar wertvolle Bibelimpulse und auch weiterführende Hilfestellungen und Leistungen für die Leute vor Ort. Und was ich schön fand, bei all diesen Leitern zu sehen, war die Entwicklung, die war. Alle kamen in ihrer Position ins Hotel rein und waren so, ja, okay, ich bin der Verantwortliche, ich bin am Telefon, ich muss noch hier gerade irgendwo was machen. Und ich würde sagen, wirklich jeder Einzelne ist ein wenig leichter, glücklicher und vorbereiteter wieder zurück in sein Feld gegangen, mit Gottes Wort hier, hier und in der Hosentasche. Und man unterschätzt, wie wichtig es ist, dass Menschen, die immer investieren in andere, auch Investment bekommen. Drum ist diese Arbeit so wichtig, drum ist es notwendig, dass wir sowas tun. Aber bevor ich jetzt predige, würde ich gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir gemeinsam heute Morgen in dein Wort gucken dürfen und auch hoffentlich, wie diese Leiter mit vollen Herzen, Köpfen und Taschen nach Hause gehen und in die Woche gehen und dir ähnlicher werden. Amen. In meiner Predigtvorbereitung für den Predigttext bin ich über eine These gestolpert und die möchte ich euch einfach einmal nach vorne werfen. Wir ertrinken in Informationen, während wir nach Weisheit hungern. Wir ertrinken in Informationen, während wir nach Weisheit hungern. Ich weiß, das klingt total toll und total intellektuell. Und wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen würden, würden wahrscheinlich die meisten von uns nickend und ja, das ist doch was Tolles. Aber was bedeutet das eigentlich? Kennt ihr das? Oh, dieses Gespräch hatte ich quasi vor einer Woche selber. Ich habe gesagt, boah, früher als ich ein Kind war, das war doch alles besser. Und dann habe ich Prediger gelesen. Prediger 7, Vers 10. Frag nicht, warum war früher alles besser? Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Okay, ja, ertappt, tatsächlich. Und ich hoffe, die Predigt wird euch genauso treffen, wie es mich getroffen hat, als ich mich vorbereitet habe. Weil übrigens, es gibt für alles eine einfache Erklärung, aber Jesaja 55, Vers 8, wir haben es quasi auch direkt davor gesungen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Okay, jetzt, das sind so Statements, die vielleicht mir mal rausrutschen können, aber was ist denn, wenn wir so ganz weise Leute nehmen, die ganz tolle Sachen gesagt haben, wie Herakles oder andere Philosophen oder tatsächlich auch Buddha? Nichts ist so wie beständig wie der Wandel. Und dann schaue ich in Gottes Wort rein und lese Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich glaube, wir unterschätzen, wie viel die Bibel uns zu sagen hat. Ich glaube, wir suchen oft nach klugen, tollen Aussagen und versuchen zu motivieren mit Dingen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, aber vergessen ganz, dass Gottes Wort uns so viel mehr geben will, als das, was uns Menschen zu sagen haben. Aber wie komme ich denn jetzt an Weisheit? Und warum ist Weisheit wichtig? Epheser 5, Vers 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Leute, die Tage sind böse, lassen wir einfach mal stehen. Jeder von uns versteht, was das bedeutet. Aber merkt ihr, ihr werdet aufgefordert als Christen, weise und nicht unweise zu leben. Okay, ihr werdet von der Bibel aufgefordert. Ja, ich wurde auch von meiner Mama aufgefordert, das Zimmer aufzuräumen, habe ich auch nicht gemacht. Aber warum soll ich es denn jetzt machen? Noch eine Grundlage. Vielleicht geht es euch wie mir, ich bin zu dumm. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Jakobus 1, Vers 5. Ja gut, vielleicht geht es euch auch wie in manchen Situationen mir, dass ich sage, ach, ich weiß es doch alles, ich habe das doch drauf. 1. Korinther 3, Vers 18. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen, im Urtext steht hier Weisen, dieser Welt muss er erst einmal begreifen, dass seine Weisheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich weise. Also wenn du denkst, dass deine Klugheit, deine Weisheit, die du hier in der Welt erlangt hast, das eine große ist und dass du wirklich ein ganz großer Hecht im Teich bist, dann muss ich dich leider irgendwo mit in den Stall nehmen, in den ich mich auch bringen musste und sagen, ich muss eigentlich erstmal diese Weisheit ablegen und verstehen, dass Gott anders denkt. Sprüche 1, Vers 7. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Und wenn du bis jetzt geschlafen hast, weil die Vorstellung so langsam war und alles irgendwie so ein bisschen, hier hast du die wichtige Zusammenfassung. Lass mich nochmal durchgehen. Du sollst weise leben. Dir fehlt Weisheit? Dann frag einfach danach. Weisheit ist nicht gleich Weisheit, also du brauchst schon auch die richtige Quelle dafür, um da ranzukommen. Und wie fängt denn alles an? Es fängt bei Gott an. Okay, nachdem wir diese Grundlagen jetzt mal geklärt haben und die Bibel so viel mehr dazu zu sagen hätte, will ich jetzt einfach mal in den Text mit euch gehen. Und dafür habe ich hier vorne Sprüche 2, die Verse 1 bis 13. Mein Sohn, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen verständig zu werden. Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. Suche nach ihnen wie Silber und forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist. Und du wirst Gott erkennen, denn der Herr schenkt Weisheit. Von ihm kommt alle Erkenntnis und Urteilsvermögen. Die Aufrichtigen belohnt er mit Erfolg und alle, die unbescholten ihren Weg gehen, beschützt er wie ein Schild. Er behütet diejenigen, die gerecht handeln. Und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihren Weg. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man rechtschaffen lebt und auf dem guten Weg bleibt. Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun. Besonnenheit wird über dich wachen und Urteilsvermögen wird dich bewahren. Sie schützen dich davor, böse Wege zu gehen und behüten dich vor Menschen, die Verkehrtes reden und die geraden Wege verlassen und finstere Pfade einzuschlagen. Ziemlich einfach, oder? Ich bekomme ganz, ganz viel und wie ich da dran komme, habe ich schon wieder vergessen. Aber wir können doch jetzt eigentlich aufhören. Nee, wir müssen wieder an den Anfang zurückgehen, um zu verstehen, wie wir das alles bekommen. Schritt 1, Sprüche 2, 1 und 4. Mein Sohn, meine Tochter, meine Kinder, nimm meine Worte an und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Hier sind zwei Dinge. Nimm meine Worte an, also sag einfach auch Ja dazu, zu dem, was ich dir sage, und behalte es im Gedächtnis. Suche nach ihnen wie nach Silber, forsche nach ihnen wie nach verborgenen Schätzen. Wenn ich nach sowas suche, dann muss ich mich damit ziemlich gut auskennen. Der erste Schritt, um zur Weisheit zu kommen, ist, Gottes Wort zu kennen. Der erste Schritt, laut Sprüche 2, ist zu sagen, ich muss das eine suchen und finden und kennen, was mir die Weisheit gibt, und das ist Gott selbst. Ganz wichtige Unterscheidung, einmal Matthäus 7, Vers 21 bis 23, es geht nicht um das intellektuelle Kennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Kennen ist so viel mehr als Wissen. Ich glaube, in Deutschland werden die meisten Leute mitreden können, wenn wir das Vaterunser sagen, wenn wir den Psalm 23 aufsagen. Es heißt aber noch lange nicht, dass sie eine Beziehung zu Gott haben. Ich finde es ganz spannend, dass die Bibel Kennen so viel tiefer definiert als Wissen. Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Was ist denn gesetzlos? Das Gesetz ist Gottes Wort. Eine Beziehung zu Gott zu haben, bedeutet auch, nach seinem Willen sich auszurichten. Ja, wir haben die Gnade und wir dürfen in der Gnade jeden Tag neu starten und neu aufgehen, wenn wir Dinge falsch machen. Aber wenn wir denken, dass das Intellektuelle, das nur zu wissen, was in der Bibel steht, nur etwas zitieren zu können, uns retten wird, dann müssen wir die Bibel in die Hand nehmen und lesen und hören, was sie uns zu sagen hat. Jesus selbst sagt, das reicht nicht. Wissen ist nicht das Entscheidende. Eine Beziehung zu unserem allmächtigen Gott zu haben, bedeutet, dass man ganz anders sich innerlich auch auf dieses Thema ausrichtet. Nur weil ich den Satz des Pythagoras auswendig kenne, heißt es nicht, dass dieses Wissen mich in irgendeiner Art weiterbringt, wenn ich es nicht anwende. Und das ist jetzt was Mathematisches, das ist jetzt was ganz irgendwas, was ich irgendwo greifen kann. Gott ist eine Persönlichkeit. Der dreieinige Gott aus der Bibel möchte eine Beziehung mit dir haben. Du sollst Schritt 1 ihn kennen. Und dann suchst du ihn auch, wie Gold. Dann ist es dir wichtig, nah zu ihm zu sein. Vielleicht warst du irgendwann mal verliebt oder bist es noch immer. Dann willst du ja Zeit mit der Person verbringen. So sollte es sein mit Gott. Du möchtest Zeit mit Gott verbringen. Und dann wirst du ihn auch kennen. Ganz egal, von deinem intellektuellen Status herkommt. Schritt 2. Sprüche 2, die Verse 3 und 6. Verlange nach Einsicht und bitte um Verstand. Denn der Herr schenkt Weisheit. Von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen. Was haben wir gerade eben in Sprüche 1, Vers 7 gehört? Wo ist der Anfang von Weisheit? In der Erkenntnis. Und wo bekomme ich sie? Bei Gott. Es ist ziemlich simpel, würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr sein wie die Kinder und bitten. Und hier ist es sogar ein bisschen drastischer formuliert. Verlange nach Einsicht. Dann stell dich vor Gott und sag, gib's mir. Du hast es versprochen, gib es mir. Ich brauche es. Und wisst ihr was? Der Herr schenkt Weisheit und von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen. Du kannst es bekommen. Du kannst es haben. Aber du musst ihn nicht nur kennen, sondern du musst auch darum bitten. Jakobus 4, die Verse 2 und 3. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Was ist diese verwerfliche Absicht? Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Puh. Aua. Oh, das ist ganz schön viel von meinem Gebetsleben, was ich hier gelesen habe. Aua. Die Bibel sagt mir, ich habe nicht, weil ich nur an mich denke und das bete, was ich haben will. Meine selbstsüchtigen Dinge. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun, es zu bekommen. Und ich gehe auch zu Gott und sage, ich brauche das, das gehört mir. Meine Absicht ist, meine Wünsche zu erfüllen, meine Ziele zu kriegen. Ja, Moment mal, wenn ich Gott liebe und kenne und weil ich ihn liebe, eine Beziehung mit ihm habe, dann wird sich das doch auch ändern. Dann werden meine Bitten mehr wie seine Bitten. Und dann wirst du erleben, wie dein Bitten, zum Beispiel, wie wir es hier vorgelesen haben, erfüllt wird. Bitte um das, was dir Gott auch geben will, und du wirst erleben, was er tut. Und glaub mir, er gibt einem auch viel mehr an vielen anderen Stellen. Du darfst auch deine Bitten zu ihm bringen, aber wir müssen uns auch bewusst sein, in unserem Leben gibt es so viel, wo wir uns nur um uns selbst drehen. Dass Gott für uns gar nicht eine Beziehung ist, sondern nur noch dieser Marterpfahl, wo ich hingehe und jedes Mal alles sage, was ich jetzt brauche, was ich jetzt will und was mir nicht gefällt. Gott ist dafür gerne da und Gott ist auch gerne mit dir da. Es ist Beziehung. Du darfst ihm das alles sagen, aber wundere dich nicht, dass du nichts bekommst, wenn du nur das betest. Wundere dich nicht, dass Dinge nicht so kommen, wie du es erwartest, wenn du nur auf dich schaust in deinem Reden zu unserem Vater im Himmel. Der erste Schritt war kennen, der zweite war bitten, der dritte Schritt, Sprüche 2, die Verse 2, 5a und 9a. Habe ein offenes Ohr für die Weisheit und versuche von Herzen verständig zu werden. Wenn du auf mich hörst, dann. Wenn du auf mich hörst, dann. Hast du ein offenes Ohr für unseren himmlischen Vater? Wann hast du ihm das letzte Mal denn zugehört? Und ich meine jetzt nicht mir zugehört oder Marcel zugehört. Wann hast du das letzte Mal Gott zugehört? Sein Wort in die Hand genommen? Und es gelesen und zugehört. Versuch von Herzen, verständig zu werden. Das bedeutet auch, dass die Dinge, die ich lese, mich betreffen und ich sie auch hören soll und umsetzen soll. Wie ist denn deine Einstellung? Machst du es als Pflicht? Weil irgendein großer Prediger gesagt hat, du musst eine halbe Stunde stille Zeit machen, ist es das, was du tust? Oder gehen wir zu Schritt 1 zurück und leben eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater? Wie ist denn deine Einstellung? Gehst du zu ihm hin, um irgendeinen Dienst zu erfüllen, wie ein Pharisäer, einfach nur um Haken zu setzen in deinem Gebetsbuch? Oder gehst du mit einer Einstellung hin, die zeigt, dass du ihn liebst und eine Beziehung zu ihm führen willst und auch auf das hörst, was er dir sagt? Männer unter uns, mit dem Hören auf das, was unsere Lieben sagen, da tue ich mich auch schwer. Kennt ihr das, die Socken, die nach der Arbeit einfach irgendwo im Raum rumfliegen, weil einfach, es ist alles gut und es muss jetzt ausdampfen? Wie oft hast du das schon gehört, dass sie da nicht hingehören, dass es einen Platz gibt? Und irgendwie arbeitest du dann doch an dir und versuchst, dieses Thema zu lösen. Und es kommt dir so simpel vor, Socken irgendwo an einem bestimmten Platz zu tun. Aber du tust es aus Liebe. Es hat vorher super funktioniert, als du allein gewohnt hast, aber du tust es aus Liebe zu ihr, änderst du dein Verhalten. Das ist die Einstellung, die du brauchst, auch mit Gott. Wenn Gott dir sagt, du brauchst Weisheit, dann solltest du anfangen, daran zu arbeiten. Das heißt nicht, dass du alles perfekt gleich kannst, Aber dann arbeitest du daran. Was lesen wir denn über so eine Einstellung in Epheser 4, Vers 23 bis 24? Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Wisst ihr, eine Einstellung verändert sich auch mit Kleidung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zu Hause in der Jogginghose auf der Couch sitze, fühlt sich das anders an, als wenn ich im gleichen Platz zu Hause im Anzug mit Krawatte und Hemd sitze. Ich sage jetzt nicht, dass diese neuen Kleider das eine oder das andere sind, aber Kleidung verändert unser Denken. Ganz praktisch. Und so praktisch ist der Epheserbrief, der uns das genauso erklärt. Du bist ein neuer Mensch geworden. Das musst du dir bewusst machen. Mach es dir bewusst, wie wenn du neue Kleidung anziehst. Das vorher war schmutzig, alt und stinkig und jetzt bist du ganz rein, sauber und frisch. Naja, wenn ich ganz rein, sauber und frisch bin, dann stört mich der Fleck von der Tomatensoße hier viel, viel mehr, als wenn da eh schon drei Flecken waren und es eh schon Wäsche war. Und genauso ist es mit unserer Einstellung als Christen. Wir müssen es uns bewusst machen, ganz bewusst, wer wir sind und was wir haben. Wir dürfen eine Beziehung haben, kennen. Wir sollen auch um die Weisheit bitten. Wir müssen an unserer Einstellung arbeiten. Und dann, ja, nur um nochmal zurückzugehen, dann kommt Schritt 4. Dann wirst du verstehen, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist und wirst Gott erkennen. Die Aufrichtigen belohnt er mit Erfolg und alle, die unbescholten ihren Weg gehen, beschützt er wie ein Schild. Er behütet diejenigen, die gerecht handeln und alle, die ihm treu dienen, bewahrt er auf ihrem Weg. Dann wirst du begreifen, was Gerechtigkeit ist und wie man sich an das Recht hält, wie man rechtschaffen lebt und auf dem guten Weg bleibt. Dann wird dein Herz mit Weisheit erfüllt und Erkenntnis wird deiner Seele wohltun. Besonnenheit wird über dich wachen und Urteilsvermögen wird dich bewahren. Sie schützen dich davor, böse Wege zu gehen und behüten dich vor Menschen, die Verkehrtes reden und die geraden Wege verlassen und finstere Pfade einzuschlagen. Der einzige Grund, warum ich hier in Vers 13 aufhöre, ist, weil es immer weitergeht mit dem, was du bekommst. Jetzt stehen wir alle hier zusammen und sagen, stopp, David. Ich bin ein guter Christ, ich lebe die Beziehung, ich bitte, ich habe eine gute Einstellung. Aber das ist doch nicht wahr. Ich erlebe das doch. Mir passiert trotzdem lauter Blödsinn. Und ständig ist irgendwo ein Stolperstein. Ja, Moment mal. Wir leben noch immer in dieser gefallenen Welt. Und hier steht nicht, auch wenn wir es gerne so verstehen wollen, dass wir auf einmal in einer perfekten Situation aufwachen. Hier steht nicht, dass dir nichts Schlimmes mehr passieren wird. Hier steht nicht die gesamte Botschaft, wie es dir gehen wird. Dafür gibt es so viele unglaublich wertvolle, gute Bibelstellen. Was denkt ihr denn, Jesus, der hier auf die Erde gekommen ist, hat der diese drei Schritte vorher alle richtig gut gemacht? Der hätte es doch, also wenn es jemanden gibt, der das in voller Größe erleben hätte sollen, dann war es doch er. Und trotzdem hat er Müdigkeit, Spott, Leid, Verachtung, Schmerz, Ungerechtigkeit, sogar Folter, Tod und noch viel mehr. All das erlebt. Er hatte sogar Durst. Wir sind so schnell dabei, wenn wir sowas lesen, wieder zu dem zu kommen, was wir doch gerade hatten. Unsere selbstsüchtigen Wünsche. Wir schauen so auf uns, dass wir diese Stelle so biegen, dass es irgendwie doch besser in meine Welt passt. Wenn das so wäre, dann darf doch mir nichts Schlimmes passieren. Nein, wir haben vorher auch was gelesen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich verstehe, dass dieser Morgen viel zu kurz ist, um dieses Thema zu besprechen. Aber falls du damit zu kämpfen hast, öffne Gottes Wort und bitte ihn um Erkenntnis und er wird dir Antwort geben. Und zur Not frag jemanden, der hier ab und zu vorne steht und predigt, den Marcel oder andere geistlich verantwortliche Leute, die wirklich auch du als Vorbilder siehst, wenn du keine Antwort findest und frag, hey, wie kriege ich das klar? Ich möchte da nicht einfach drüber bügeln, aber ich möchte euch sagen, es stimmt trotzdem, was hier steht. Dein Leben wird so viel hoffnungsvoller, so viel mehr mit Liebe und so viel mehr mit Glauben gefüllt sein, wodurch du ganz anders den harten Weg auch gehen kannst. Und nur weil böse Menschen dir begegnen, heißt es nicht, dass böse Menschen nicht auch manchmal wehtun, aber deine Perspektive als Christ ist eine andere. Das ist nicht die jetzige, sondern die zukünftige. Und ich verstehe, dass das nicht einfach ist, weil wir gerne jetzt immer alles haben wollen, weil wir es sonst so mit einem Klick bekommen. Aber Schritt 4 ist, du machst die Hände auf und du bekommst. Du machst die Hände auf und du bekommst. Ich weiß, wir wollen gerne immer bei Schritt 4 bleiben, aber lass uns nochmal durchgehen. Kennen, nicht intellektuell, sondern eine Beziehung. Bitten, es geht nicht um dich, obwohl du was bekommst. Wer weiß den nächsten Schritt? 3? Einstellung. Und wenn deine Einstellung stimmt und du das von Herzen machst, dann wirst du auch viel bekommen. Weisheit und mehr. Diese Weisheit, die dir wahrscheinlich wie mir genauso gerade so fehlt. Paris Reedhead, der ein ehemaliger Missionar, groß auch in der sudanesischen Innenmission war, hat mal gesagt, die meisten Christen haben keine Gemeinschaft mit Gott. Sie haben miteinander Gemeinschaft über Gott. Ich finde, diese Aussage fasst ziemlich gut zusammen, was Sprüche 2 uns sagt. Nur von der negativen Seite. Drum lasst mich mal positiv werden. Wie ist denn deine Einstellung? Das ist jetzt natürlich gemein, weil du jetzt das weißt, sofern du nicht geschlafen hast, was ich weiß. Weil du gelesen hast, was ich gelesen habe und vielleicht hat Gott dich bewahrt davor und dir so viel Schlaf gegeben, weil du gerade einfach zu müde warst, weil du es nicht hören solltest. Das ist okay, aber wie ist deine Einstellung? Was machst du jetzt mit dem Wissen? Nächste Woche, morgen. Was tust du jetzt damit? Schritt 1, 2, 3 und 4. Wie sieht es denn bei dir jetzt aus? Keine Sorge, ihr müsst jetzt noch kein Foto machen, es kommt später noch. Ich habe euch was mitgebracht. Ich weiß, als Seelsorger, als jemand, der sich um Menschen kümmert, es ist ganz einfach zuzuhören, was zu sagen und zu gehen. Aber wenn du das tust, dann begehst du den größten Fehler. Weil jemand, der wo feststeckt und nicht rauskommt, wird ohne Hilfeleistung da nicht rauskommen. Und ich kann nicht jeden Tag mit dir mitlaufen. Ich kann nicht am Montag bei jedem von euch an der Tür klingeln und fragen, hey, wie war denn deine Zeit mit deinem Gott, den du liebst, der dich liebt. Drum habe ich jetzt mal eine Idee mitgebracht. Und ich weiß, ihr denkt schon alle, wie viel Zeit soll ich denn da nehmen? Ich habe es ein bisschen getimed. Und wenn du wirklich lang zum Blättern brauchst, dann ist die längste Zeit, die du einmal investieren musst, 5 Minuten. Zur Not, wenn Blättern nicht dein Ding ist, es gibt ein Handy, es gibt das Internet, da kannst du diese Stellen alle per Knopfdruck finden. Dann geht es noch schneller. Du kannst dir auch vorlesen lassen, wenn es dir zu schwierig ist, die paar Buchstaben zu lesen, die da stehen. Aber ich habe was dir mitgebracht. Wie ist denn deine Einstellung? Möchtest du was ändern? Ich habe für jeden Tag einfach dieses Kennen und Bitten für mitgebracht. Die Einstellung musst du mitbringen, damit es funktioniert. Aber dann hast du diese 3 Schritte gemacht. Und dann würde ich dich bitten, dass du nächsten Sonntag kommst. Und deinem Nächsten, dass ihr untereinander euch mal erzählt, was habt ihr denn diese Woche bekommen? Schreib es dir auch auf, weil ich weiß, wie ich bin, ich vergesse alles, wenn ich es nicht aufschreibe. Und dann, ah ja, ich glaube, ich habe gar nichts bekommen. Ich weiß gar nicht, was letzte Woche war. Habe ich da überhaupt einen Kaffee getrunken? Nee, ihr müsst es euch auch mal merken. Was war bei Schritt 1 nochmal mit Kennen? Ins Gedächtnis. schreib es dir auf und bring es nächsten Sonntag mit. Und erzähle es deiner Schwester, deinem Bruder, auch gerne im Zeugnisteil allen. Vielleicht nicht alle, dann wird es ein bisschen arg lang für die Kindermitarbeiter und da fühle ich sehr arg mit. Bitte tu das und erlebe, wie viel Segen Gott in einer Woche schenken kann in diesem Raum alleine. Wie viel Weisheit gewachsen sein kann in so kurzer Zeit. Wo uns doch die Informationen und diese Zeit so überfluten, kann der Durst nach Weisheit gestillt werden und kann dir helfen, in deinem Alltag Gott zu erleben und vieles zu bekommen. Also, damit du diese Frage beantworten kannst, habe ich hier nochmal was für dich. Ich weiß, es ist nicht bequem, aber 5 Minuten sind nicht viel. Vielleicht bist du jemand, der eh schon stille Zeit macht. Dann möchte ich dich herausfordern, extra 5 Minuten zu machen für das Thema Weisheit. Und für die, die so super fleißig sind, weil sie eh das so toll können und so viel besser sind als ich, ihr seht, beim Bitten für habe ich immer noch so einen Vers dazu geschrieben. Dann lern den doch mal auswendig, dass er in deinem Gedächtnis ist. Oder alle 6. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in deinem Tag. Ich habe 4 Kinder von 0 bis 6. Ich darf gerade eine fantastische Arbeit bei WDL machen und darf gleichzeitig Menschen wie euch diese Arbeit vorstellen. Ich schaffe nicht, alle 6 Verse auswendig zu lernen, weil ich auch eher zu den Jakobuskindern gehöre, die Weisheit und Klugheit brauchen, weil es ihnen nicht ganz so ausgeschöpft wurde wie seinen Geschwistern. Egal. Ein Vers schaffe ich auswendig zu lernen. Und vielleicht ist das der Segen, den du nächste Woche jemandem mitbringst und ihn aufsagst. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht beantworten. Aber nimm doch einfach mal diese Woche, wenn du willst, dass diese Woche nicht wieder im Grau der grauen Zellen verschwindet und nur eine Wiederholung des Gleichen war. In der Beziehung und Gegenwart Gottes. Indem du einfach mal versuchst, auch Weisheit in dein Leben zu bringen. Aktiv daran arbeitest. Warum? Weil David Wenzel es dir sagt? Nein. Weil Gott es dir sagt. Weil der Epheserbrief dir sagt, die Tage sind so böse. Drum brauchst du Weisheit. Drum sollst du nicht unweise leben. Die Bibel gibt uns so viele Möglichkeiten. Und wenn dir das nicht Motivation genug ist, du bekommst was. Schreib's dir auf, bring's nächsten Sonntag mit. Lasst mich zum Schluss beten. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns so liebst, dass du uns beschenken willst. Und Herr, ich stehe vor dir und schüttel den Kopf über mich selbst, wie oft meine Einstellung einfach so daneben ist, dass ich nicht bereit bin, ein paar Minuten in unsere Beziehung zu investieren. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, dass wir gemeinsam an diesem Thema Weisheit arbeiten und mehr Weisheit von dir in unser Leben einprägen lassen von dir. Ich bitte dich, dass du diese Woche ganz besonders für jeden segnest, der das tut, der die richtige Einstellung mitbringt. Und ich bitte dich, dass du schenkst, dass nächsten Sonntag diese Geschenke deiner Weisheit in Überfluss geteilt werden können, weil wir sie uns aufgeschrieben haben. Danke dafür. Amen.